Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast der BeMine Akademie, der BeMine Hotels GmbH in der Reihe Stark führen, perfekt managen. Für alle, die ja, Führung wirklich ernst nehmen und Management wirklich perfekt meistern wollen. Ich freue mich sehr. Heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner hier vor uns finden können. Und zwar ist heute bei mir Astrid. Und Astrid ist bei uns verantwortlich für den Bereich Marketing in der Position als Chief Marketing Officer. Ganz, ganz wichtiger Bereich für uns, Topline. Also quasi alles, was irgendwie Geld in die Kassen spült, läuft auch ein bisschen über ihren Tisch. Da sorgt sie auch mit dafür. Das ist das, was quasi mit zu ihrem Aufgabenfeld gehört. Und natürlich das Marketing auch ein Bereich, der sehr, sehr projektbezogen ist. Ja, ich hatte das auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angekündigt. Da spielt halt Projekte organisieren, Projekte nachverfolgen, spielen eine riesige Rolle. Und ich bin mal gespannt, was uns Astrid da so ein bisschen dazu erzählen kann. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist heute.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Sascha.
Sehr, sehr schön. Ja. Damit sich die Zuhörer erstmal ein bisschen besser kennenlernen können, erzähl mal ein bisschen erstmal etwas von dir. Also wie bist du eigentlich zu BeMine gekommen? Du warst ja ein bisschen früher als ich mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Und warum überhaupt Marketing? Ja, also wie war so deine Vision, ins Marketing einzusteigen, Marketing zu verantworten? Ne? Und vielleicht auch schon auch mal so ein bisschen für unsere Zuhörer zu erzählen, was ist Marketing für dich eigentlich persönlich? Ist das eher, dass du sagst, das ist etwas Strategisches? Siehst du es vielleicht auch ein bisschen aus dem Aspekt der Kunst? Kann ja auch sein. Oder wie siehst du so Marketing? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, ich komme tatsächlich aus dem klassischen Marketing. Also ich habe ja Medienmanagement studiert in Österreich. Man hört es ja vielleicht, mein Dialekt. Ich bin ja die Ösi bei BeMine.
Unsere Quotenösterreicherin.
Die Quotenösterreicherin, genau. Und ich habe in Österreich Medienmanagement studiert und habe mich dann auf Marketing und PR spezialisiert. War dann eigentlich jeher immer in der Gastronomie und auch in der Hotellerie tätig und habe dort tatsächlich auch meistens irgendwie Corporate Design Umstellungen mit begleitet oder Markenpositionierungen oder generell neue Markteintritte begleitet. Und so bin ich tatsächlich auch zu BeMine gekommen, also klassisch über die Zusage von Matthias, also unserem CEO. Und er hatte mich über LinkedIn damals abgeworben. Genau.
Das macht er gerne, ne?
Das macht er gerne, ja. natürlich, lustigerweise bin ich ja auf BeMine damals über einen Report, also über einen Zeitungsartikel auch aufmerksam geworden, weil ich ja damals noch im Ellington Hotel Berlin tätig war. Und natürlich schaut man immer so, was passiert so in Berlin oder im Umfeld. Und da habe ich zum ersten Mal von BeMine gehört und ich dachte, okay, was soll denn das sein? So. Und lustigerweise kam dann im Endeffekt dann der Call oder halt quasi im Endeffekt die Anfrage von Matthias.
Das heißt, du hast vorher schon so ein bisschen gewusst, was BeMine macht und dann wurdest du kontaktiert.
Genau, also tatsächlich war das so als neues Konzept, wurde es ja damals schon in den Medien ziemlich gut aufgegriffen und auch viel darüber berichtet, weil es einfach was Einmaliges darstellt. Und darüber habe ich natürlich auch in den Medien gelesen. Aber ich wusste jetzt noch nicht so ganz genau, wie ist BeMine aufgestellt, wo wollen sie überhaupt hin, wie wollen sie sich vermarkten, bleibt es bei dem USP, kommen noch andere dazu, etc. Das erklärte mir dann natürlich Matthias dann in dem Erstgespräch, das wir miteinander führten. Und auf deine Frage hin, warum ich dann im Endeffekt zu BeMine gewechselt bin oder halt die Verantwortung hier fürs Marketing übernommen habe, ist natürlich, wer will denn nicht dabei sein, wenn du sagst, du hast ein Scratch, du hast ein weißes Notizbuch und du weißt im Endeffekt alles, was du jetzt erarbeitest oder verantwortest oder entscheidest, ist immer ein Teil deiner Handschrift. Und das hat mich halt natürlich ja sehr gereizt, weil du gerade im Marketing stehst du halt an oftmals und sagst, okay, ich kann mich jetzt nicht weiterentwickeln oder hast die Tools nicht zu der Hand, dass du sagst, du möchtest was Neues oder kannst was Neues ausprobieren. Und natürlich, wenn du halt sagst, du hast so eine leere Wiese und jetzt mach einfach, war das schon mitunter toll. Also so der Marke BeMine oder halt den Hotels eine Stimme zu geben.
Ja, ich glaube, das ist auch das so ein bisschen, wofür wir stehen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Du stehst halt, was du nanntest, Scratch, glaube ich, gerade. Ne? Wir haben ja alles selbst hier gemacht. Also wir haben ja wirklich mit einem A3-Blatt begonnen, haben draufgeschrieben, das Hotel. Und dann irgendwann standen die Hotels. Ja, und diese ganzen Ideen, Visionen, hier ist ja wirklich alles handgemacht und nicht irgendwie von der Stange gekauft. Ne? Und Marketing, warum? Also wieso bist du gerade ins Marketing gegangen? Was ist da so der Reiz für dich gewesen? Weil Marketing, natürlich stellen sich immer alle ganz toll vor. Hm. Ne? Marketing ist immer schöne Werbefilmchen, Marketing ist Social Media, Marketing ist witzige Video machen und so weiter. Nach außen, nach innen ist es ja knallharte Analyse, Struktur, hm. Projekte, Action.
Ja, ja, genau. Ich glaube, das vergessen so der eine oder der andere, der jetzt im Endeffekt sich jetzt nicht ganz so mit Marketing beschäftigt, ist, wie du halt richtigerweise sagst, nicht immer lustig, einfach Filmchen machen oder halt mal mit Influencern zusammen sein oder Kaffee trinken oder wie ich immer oder halt schöne Bildchen machen, sondern es ist tatsächlich halt auch viel Statistik, KPIs auswerten, wo finde ich meine Zielgruppe, wo finde ich die beste Reichweite etc. Also ist schon sehr viel Analysenarbeit. Zumal du ja auch im Endeffekt Aktivitäten oder Aktionen, die du machst, ja auch messen möchtest, um dich im Endeffekt, und das unterscheidet uns vielleicht so ein bisschen hier bei BeMine, also wir sind jetzt nicht so dieses klassische Brand-Marketing, natürlich auch, weil wir natürlich die Marke nach vorne bringen wollen, aber wir sind halt starkes Revenue-Marketing, wie du auch richtigerweise bei der einleitenden Worte ja sagtest, auch quasi Umsatz oder ja, Umsatz beteiligt im Sinne von im Commercial-Team natürlich auch verankert.
Ja, ja.
Und ja, für mich persönlich ist es halt, also ich mag das Kreative im Marketing, dass du im Endeffekt so ein bisschen out of the box denken kannst. Also das mag ich auch mit meiner Abteilung hier immer, dass wir brainstormen und nicht immer die Fragestellung haben, was machen andere Hotels, sondern was machen andere Companies oder andere Unternehmen und wie erreichen wir unsere Zielgruppe. Also wir stellen uns ja nicht die Frage und sagen, was können wir machen, sondern was wird verlangt, also dieses lösungsorientierte Ansatz von außen mhm. zu betrachten. Zum einen und halt zum anderen mag ich es halt sehr gern strategisch zu arbeiten, also im Sinne von, ja, so diesen roten Faden zu erarbeiten, an dem man sich dann im Endeffekt langhandelt. Und so mhm. verbinde ich halt einfach auch Strategie und Kunst.
Bist du eine gute Schachspielerin?
Tatsächlich glaube ich nicht. Also ich habe mal Schach gespielt, aber...
Ja, weil ich gerne, das ist ja auch immer so ein strategisches Plan, ne? Genau. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen, das ist ja ein Führungspodcast hier, gehen wir mal so ein bisschen in die Führung hinein. Du hast ein Team von 2 bis 3 Personen.
Ja.
In der Regel nicht. Das sind teilweise auch manchmal Studenten, genau. die hier nebenbei noch arbeiten. Jetzt sag mir erstmal, kleines Team, 2 bis 3 Personen. Mhm. Aber der Impact ist ja enorm. Also wenn das bei dir im Team nicht funktioniert, dann hätte man ja wirklich große Herausforderungen mit der Firma. Ne, weil Topline, ihr seid stark daran beteiligt, dass uns Kunden wahrnehmen, dass uns Gäste wahrnehmen, dass Gäste am Ende des Tages auch sagen, ja, ich fahre ins Hotel nach Frankfurt, Köln oder Düsseldorf, da gibt es doch was von BeMine. Mhm. Irgendwo dann, wenn das so im genannten Relevant Set irgendwie der Gäste ist, dann war das ja eure Arbeit. Wie machst du das mit deinen Leuten? Weil du natürlich auch ein spezielles Klientel an Mitarbeiter hast, wenn ich das mal so sagen darf. Die sind natürlich kreativ, ne, mit ihren Eigenschaften, möchte ich mal so ein bisschen euphemistisch formulieren. Wie machst du das? Was ist dir da quasi in der Zusammenarbeit wichtig, wenn du mit den Leuten in der Kommunikation bist, wenn du in der Anweisung bist, wenn du in der, wie wir hier auch in dem Podcast immer sagen, in der Zielorientierung bist?
Hm. Also mir ist es total wichtig, dass das Team Vertrauen in sich hat, also dieses vertrauensvolle Arbeiten, weil jeder von uns hat im Endeffekt so seinen Teil der Tätigkeiten. Also wir haben ja die Aufgaben auch wirklich zugeteilt. Wir wissen ganz genau, wer für was zuständig ist. Einfach auch im Endeffekt für die anderen Stakeholder der Company, um zu wissen, wer der Ansprechpartner ist bei der Projektumsetzung oder Erarbeitung. Zumal wir ja niemanden in den Hotels sitzen haben. Das heißt, hier ist es ja auch diese enge Zusammenarbeit mit den Hotels sehr gefragt. Also nicht nur jetzt innerhalb unserer Abteilung hier, sondern tatsächlich auch halt nach außen hin. Mhm. Und für mich ist es halt im Endeffekt, dass wir offen kommunizieren, verlässlich kommunizieren, dass wir einfach in die Informationen untereinander austauschen. Wir haben dazu natürlich auch unsere Team-Meetings, um uns auch Fragen zu stellen, wenn jetzt einfach Needs sind zum Beispiel, damit der andere weiterarbeiten kann an seinem Projekt. Weil das ist alles so ein kleines Zahnradsystem. Wenn einer nicht weiterkommt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den anderen. Und wichtig ist mir halt, diese gegenseitige Unterstützung auch zu fördern. Ich vergleiche das halt vielleicht so ein bisschen auch immer, weil ich da jetzt gerade als Mama auch so immer mittendrin bin, so mit einem Fußballspiel, wo ich immer denke, jeder Fußballer hat so seine Aufgaben am Feld und spielt eine gewisse Position. Aber in Summe ist es eine Mannschaft, die ein Ziel hat, nämlich zu gewinnen und Tore zu schießen oder eben quasi eine starke Mannschaft gut abzuwehren. Und das ist immer das, was wir eben auch machen. Also dieses, jeder hat so seine Aufgabe, aber in Summe agieren wir als Mannschaft und als Team.
Und wenn du jetzt, wenn man jetzt mal in dem Bereich, also Prinzip, jeder hat ja so seine Führungsprinzipien, du hast schon Vertrauen genannt, ja, und auch so Zusammenhalt, so das hast du schon so genannt. Gibt es dann auch noch so bestimmte Prinzipien, die dich leiten, wo du sagst, okay, das ist dann so etwas, woran ich mich orientiere, gerade wenn ich mit Kreativköpfen, ne, weil wir reden ja hier von kreativen Mitarbeitern meistens, ja, weil Marketing ist das schon eine Grundvoraussetzung. Eigentlich ja auch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, weil auf der einen Seite sollst du so unheimlich kreativ sein.
Ja.
Und auf der anderen Seite sollst du aber auch strategisch klar logisch sein.
Mhm.
Ja, also man hat schon ein ziemlich breites Spektrum an Skills und Fähigkeiten, die man abdecken muss, um im Marketing erfolgreich zu sein. Hast du Prinzipien, nach denen du arbeitest mit deinen Mitarbeitern?
Tatsächlich vielleicht so in dem Bereich Klarheit, Wirkung, Machbarkeit.
Mhm.
Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich hier einen Artkünstler habe, der sich kreativ ausleben will, aber im Endeffekt vielleicht nicht machbar ist, weil wir es einfach nicht umsetzen können im Sinne von entweder Budget oder auch quasi den Tools, die nicht vorhanden sind. Und Wirkung ist eine, oder die Wirkung ist ja das, dass wir umsatzgeneriert arbeiten wollen.
Mhm.
Das heißt, das Kreative bei uns ist ja tatsächlich dieses Out-of-the-Box-Denken. Also wie kann ich zum Beispiel die Zielgruppe noch mehr erreichen oder die Marke noch über andere Aspekte nach draußen kommunizieren. Deswegen ist es mir zum Beispiel auch wichtig, dass wir immer schauen, was am Markt Neues passiert.
Mhm.
Also jetzt gerade Stichwort AI zum Beispiel, also, wo wir ja auch schauen müssen, dass wir in die Sichtbarkeit investieren. Da muss man auch kreativ denken, wo könnte sich denn quasi der Gast oder der potenzielle Gast in seinen Kanälen befinden. Aber das, oder eben auch, dass du sagst, okay, wo gibt's denn noch Ansatzpunkte? Also ist es immer diese klassische Werbung oder Anzeige? Oder sind es zum Beispiel auch Kooperationen, wo ich im Endeffekt dich als Plattform nutze? Also das Kreative natürlich dann auch im Sinne von, du musst da dann auch, sehr wohl machen wir ja auch Printanzeigen oder eben die Plakate für die Häuser oder auch alles, was Digital Signage ist in den Hotels, also was Ausschilderungen betrifft. Das ist natürlich im Sinne kreativ, wenn du sagst, ich kann mich in meinem Rahmen bewegen, weil wir haben einen Corporate Identity natürlich. Also du kannst dich innerhalb des Rahmens so weit kreativ ausleben, dass halt der Gast das versteht, was du ihm sagen möchtest, jetzt in der Ausschilderung zum Beispiel oder halt in der Bewerbung von F&B-Angeboten etc. Aber halt viel mehr geht eigentlich unsere Kreativität dahin, dass wir Lösungen finden, die Marke nach außen zu bringen oder eben den Gast eine perfekte Guest-Journey zu bieten, mit den Möglichkeiten, die der Markt zukünftig bietet oder eben jetzt quasi auch hat.
Naja, du hast es angesprochen. Natürlich, klar, da ja, lange Zeit war Print und klassisches Werbungsmarketing, nenne ich es jetzt mal, also viel Kommunikation war halt so das A und O, was wir gemacht haben. Ob das nur salesseitig war oder marketingseitig war, da gibt es natürlich auch ganz grundlegende Veränderungen, weil auch wie du sagtest, nicht, ich meine, inwieweit wird künstliche Intelligenz, also das ist eigentlich fast schon eine rhetorische Frage, die kann man eigentlich sofort mit Ja beantworten. Also in Zukunft dann halt auch tatsächlich genutzt werden, um dann halt seine perfekte Reise zu buchen.
Mhm.
Also dass man eben nicht mehr über Google oder Booking geht, sondern dass man halt dann seinen AI-Agenten ja, oder AI-Agenten fragt und sagt, du, was schlägst du denn vor?
Mhm.
Und mach's mal gleich fertig für mich.
Mhm, genau,
und da ist es ja dann unsere Aufgabe, dass wir dann auftauchen.
Mhm.
Weil sonst sind wir lost. Ne? Also wie im Grunde genommen schaffen wir den Eingang in die künstliche Intelligenz. Ja, und da gibt es wahrscheinlich schon Wege, die geht im Team, ja, um das sicherzustellen, dahin zu kommen. Da ist natürlich auch eine gewisse Motivation gefordert.
Natürlich.
Ja, dass auch deine Kollegen und deine Mitarbeiter sagen, okay, ich bin dabei, ich habe da auch Lust drauf, auch wenn wir gerade so einen Wandel erleben. Was sind so für dich, sagen wir mal, Werkzeuge, da die Motivation zu halten, weil es ja dann auch manchmal so eine Sisyphus-Arbeit ist. Also man macht ganz viel und sieht vielleicht nicht so viel. Also man ackert vielleicht den ganzen Tag und der Impact ist vielleicht gering.
Hm.
In der Summe nachher passt es dann wieder. Aber irgendwie muss man ja so ein Team auch bei Laune halten. Gibt es so Tools, die du vielleicht den Hörern so mitgeben kannst, wo du sagen kannst, ja, so macht man das mit Kreativen zum Beispiel?
Ja, ich meine, es gibt immer mal gute und es gibt mal schlechte Tage. Und es gibt Tage, wo du viel siehst, was du geschaffen hast, weil vielleicht zum Beispiel eine Online-Anzeige, die wir jetzt geschalten haben, oder eine Zusammenarbeit mit dem Influencer oder wie immer, wo du halt siehst, hey, die Kampagne geht schon super doll nach vorne und du siehst, hey, wow, das ist mitunter meine Arbeit. Und dann gibt es halt natürlich wieder Tage, wo du halt wirklich mehr Statistiken machst und Auswertungen und sagst eigentlich, gehst nach 8 Stunden nach Hause oder auch länger bei uns natürlich und denkst, okay, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Aber was wir halt im Team tatsächlich immer hochleben lassen, ist der Humor per se. Also ich bin halt auch so ein Mensch, der immer so sagt, so wie du in den Wald reinrufst, so kommt es auch wieder raus. Und ich denke mir halt, wenn ich schon mit einem Lächeln reingehe und sage, hey, auch wenn halt der Tag nicht irgendwie, wir wissen, wir haben halt zum Beispiel viele Meetings oder wie auch immer, dann ist es ja aber trotzdem was anderes, als wenn ich reingehe und sage, okay, Leute, wir haben heute noch unser Brainstorming. Und also so, die Kreativen sind ja auch eher die so dieses Mindset halt ja auch brauchen. So dieses einfach auch mal zu sagen, okay, stopp, wir gehen jetzt einfach mal Kaffee trinken. Mm. Ja, also so, wir brauchen, Brain braucht Pause so, und halt Luft. Und dann widmen wir uns wieder einem neuen Thema. Ich glaube, das funktioniert bei uns wirklich gut, würde ich jetzt mal meinen.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also zu euch komme ich gerne mal vorbei. Das passt schon von der Stimmung her, nicht? Ich bin ja auch eben jemand, der sagt, wir müssen wirklich stark auf unsere Sprache achten. Ja, weil du kennst das vielleicht auch aus meinen Seminaren, Sprache schafft Realität. Mhm. Und wenn man halt morgens sagt, heute ist ein schwieriger Tag, dann ist es ein schwieriger Tag. Mhm. Wird ja auch schwierig sein. Oder wenn man halt sagt, heute ist ein Tag, wo wir ganz viel lernen, das kann der gleiche Tag sein, dann ist es ein Tag, an dem man viel gelernt hat. Und da hat man eigentlich mit diesem kleinen Satz, am Morgen hat man schon eine Richtung vorgegeben im Team und hat dem Team eigentlich schon eine Richtung gegeben, wie es laufen wird, weil Sprache schafft halt Realität. Ne, wenn wir heute hier rausgucken hier, dann ist halt grauer Himmel, das kann ich jetzt auf zweierlei Art und Weise interpretieren. Ne, ich kann sagen, wir haben eine romantische Herbststimmung oder ich kann sagen, schlechtes Wetter. Hm. Beides beschreibt den gleichen Zustand, nämlich Wolken. Aber es ist eine völlig andere Realität. Ja, und ich glaube, das ist so das, was du wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mit der Motivation, dass du sagst, dass du eben auch mal Humor reinbringst oder dass du halt eben auch an herausfordernden Tagen halt eine Tonalität in dein Team reinbringst, dass die Motivation bleibt. Ja, und man also nicht in so eine Negativschlaufe irgendwie reinkommt durch die ganzen Geschichten.
Ja? Ich finde das ja auch wichtig. Ne? Also wir sind ja als Führungskräfte Vorbilder. Und dementsprechend möchte ich ja natürlich auch wirken in meinem Team.
Und vor allen Dingen hier in der Zentrale. Ich meine, wir haben inzwischen auch 588 Zimmer und ich möchte meinen, irgendwas um die 170 Mitarbeiter und das, was von hier oben kommt, aus der Zentrale, läuft schon durch. Das ist nach unten durch.
Genau.
Ja. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man, das ist ja auch in dem Bereich der Führungslehre, was ich immer Verantwortung nenne, die verantwortungsvolle Führungskraft, dass man schon weiß, okay, ich habe hier auch eine Verantwortung zu tragen.
Ne? Ja.
Gibt es Entscheidungen, die du als Führungskraft treffen musstest, die dir schwer gefallen sind? Das ist so der eine Teil meiner Frage, aber was mich eigentlich noch fast viel mehr interessiert, wenn du dann du hast ja solche Entscheidungen sicherlich getroffen in deiner langen Führungserfahrung, wie hast du es gemacht? Ne, weil es gibt ja in früheren Beiträgen auch von mir so den Hinweis darauf, dass wir als harmoniebedürftige Menschen uns ja sehr schwer damit zum Beispiel tun, auch hart zu kritisieren, ne, weil wir Angst haben, dass diese Disharmonie archaisch betrachtet vielleicht das Ausstoßen aus der Gruppe bedeuten könnte und unseren nahen Tod und wir deswegen als Menschen emotional schwierig in der Lage sind, tatsächlich Kritik auch zu üben oder auch mal vielleicht zum Beispiel jemandem zu sagen, es geht halt nicht weiter, such dir was anderes oder wie auch immer oder eben auch mit bestimmten Anforderungen, die von den Mitarbeitern kommen, umgehen zu können. Also ein guter Mitarbeiter, der zum Beispiel sagt, ja, ich möchte mehr Geld, aber das ist vielleicht gerade wirklich wirtschaftlich nicht möglich in dem Moment. Und dann muss man auch harte Führungsentscheidungen treffen. Oder aber auch wiederholte harte Fehler zu reglementieren und zu sagen, naja, komm, das Thema hatten wir nun schon. Ne? Hast du so ein bisschen was aus deinem Potpourri, was du so ein bisschen erzählen kannst, was eine schwierige Führungsentscheidung war und wie du das gemacht hast?
Also konkretes Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, aber alles, was du eben aufgezählt hast, war natürlich schon mal deiner, dass du halt sagst, du musst dich von einem Mitarbeiter trennen, weil es einfach fachlich zum Beispiel nicht passt. Oder wir mussten Projekte einstampfen, wo wir vielleicht schon wirklich viel Zeit rein investiert haben, weil wir einfach gesehen haben, okay, es passt einfach nicht mehr zu dem Ziel, das wir erreichen wollen. So. Mhm. Und dann lässt du natürlich viel liegen. Also tatsächlich halte ich es, glaube ich, so, wie wir was mir auch wichtig ist in der Zusammenarbeit, das war einfach, dass ich offen kommuniziere. Also auch wenn ich jetzt mich von einem Mitarbeitenden trennen muss, dann denke ich mal, das, was ich jetzt noch mitgeben kann, ist ja das, weshalb es jetzt zu Ende ist. Also die Möglichkeit, ihm noch zu sagen, wo er sich vielleicht weiterentwickeln kann, wenn er diesen Weg gehen möchte. Also er ist halt vielleicht für uns hier zu Ende, aber heißt ja nicht, dass es in einem anderen Unternehmen klappt und dass er halt dann die Schritte gehen kann. Ich freue mich zum Beispiel auch jedes Mal, wenn so wie Lilio, eine unserer dualen Studentinnen, die uns lange begleitet hat und sagt, hey, ich habe so viel gelernt, aber ich möchte mich halt auch weiterentwickeln, aber ich baue auf was ganz Tollen auf. So. Und das ist ja auch was Schönes. So. Also tatsächlich so schwierige Entscheidungen halte ich offen und gebe da auch meine konstruktive Kritik mit rein und erkläre es, aus welchen Gründen etwas passiert oder aus welchen Gründen meine Entscheidung auch so gefällt wird.
Das wäre dann quasi so ein bisschen auch das Konzept der Transparenz.
Ja.
Ja, dass man also sagt, okay, ich kann es transparent machen, vielleicht relativ logisch und rational transparent zu machen, also versuchen so ein bisschen die emotionale, irgendwie ist es ja auch Angst, ja, so ein bisschen rauszulassen und dann transparent zu erklären, okay, warum ist das jetzt so?
Mhm.
Und ich glaube, dass das auch ein Tool ist, was eigentlich man viel öfter einsetzen könnte, gerade in schwierigen Personalgesprächen, dass man mal das Feedback gibt und den Mitarbeitern, denen es jetzt betrifft, nicht so im leeren Raum lässt. Man kann natürlich einfach sagen, wir haben uns entschieden. Aber ich finde diesen Satz, wir haben uns entschieden, ein bisschen schwierig. Warum? Wieso? Was kann ich nächstes Mal besser machen? Warum denn nicht? Warum kann ich denn nicht dem Mitarbeiter auch mal aufs Auge zu sagen, naja, da fehlte das schon konkret an Engagement. Da muss einfach mehr kommen. Und dann kann man ja wirklich auch sehr schön aufzählen, was da war. Damit er dann für sich auch so ein bisschen in die Reflexion gehen kann und kann dann sagen, okay, da muss ich vielleicht wirklich auch ein bisschen an mir arbeiten. Weil wir ja niemals die Person kritisieren. Wir kritisieren ja immer nur das, was sie tut.
Genau.
Wir gehen ja nicht zu Mitarbeitern und sagen, du bist ein schlechter Mensch.
Nein.
Das ist ein bisschen unlogisch. Ne? Wir sagen aber, das und das Verhalten hast du an den Tag gelegt und dieses Verhalten führt halt jetzt zu diesem, obwohl wir mit dir gesprochen haben und so weiter und so fort. Weil ich auch finde, dass das irgendwie eine Form von Wertschätzung ist. Also in dieser schwierigen Situation reden wir jetzt mal konkret darüber, zum Beispiel tatsächlich jemand nach der Probezeit nicht zu verlängern, der vielleicht diesen Job auch braucht. Und dann aber dort in dieses Dilemma zu kommen, zu wissen, dass man ihm eigentlich jetzt ziemlich das Leben schwer macht in dieser Situation. Aber ihm dann noch zu sagen, ich habe mir das jetzt auch nicht auf die leichte Schulter gelegt, sondern nein, ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, warum das so ist. Ohne in so eine Rechtfertigungsschlaufe zu kommen. Das ist dann wieder das andere Extrem, was natürlich nicht passiert. Also wir müssen eine Kündigung, für die wir uns entscheiden, aus unternehmerischer Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht, müssen wir uns nicht rechtfertigen gegenüber dem Mitarbeiter. Aber wir können ihm zumindest erklären, was es ist.
Ja, genau.
Und damit zeigen wir ihm natürlich auch in gewisser Weise auf, dass wir das Ganze sehr respektvoll behandeln. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig, ne, an dieser Stelle. Also dieses Thema Transparenz, was du dort jetzt auch aufgemacht hast. Ne. Da geht auch ein bisschen mit einher so Klarheit in der Führung. Ja. Gibt es so Tools, die du so anwendest? Ich will ja mal so ein bisschen in die Praxis rein, ne, wenn wir das mal so, weil ich das immer schön finde. Gerade dann Leute, die uns zuhören, hier dann zu sagen, Mensch, vielleicht übernehme ich das für mich auch, weil das ist etwas, was ich ganz interessant finde. Ne? Gibt es so Tools, die du so in der Führung konkret so anwendest, damit die Leute wissen, woran sie sind? Also es gibt ja zum Beispiel die sogenannten Habitus-Techniken. Ne? Das ist aus der Führungslehre, ist zum Beispiel so eine Technik, dass man immer mit der rechten Hand die Tür aufschließt. Oder das ist ganz albern teilweise. Oder dass sich so eine Führungskraft zum Beispiel morgens immer einen Kaffee holt mit Milch um 8 Uhr. Dann denkt man so, gut, warum macht er das? Ja, der macht das, weil er an dem Tag signalisiert er in sein Team hinein, alles ist in Ordnung. Ne, weil jeder Tag ist so gleich, ich arbeite so vor mich her. Und das Team nimmt auf, okay, alles passt. Und wenn er das dann mal nicht macht, dann weiß das Team, okay, heute stimmt was nicht. Ne? Da ist man dann so klar in seiner Art und Weise in der Kommunikation ans Team. Gibt es auch so vielleicht so Tricks bei dir, wo die Mitarbeiter schon wissen, okay, damit brauche ich gar nicht kommen. Also ich wüsste schon was, wenn dir jetzt nichts einfällt, ich weiß schon was, aber vielleicht, ich kenne dich ja auch ein bisschen, aber wo du sagst, okay, da wissen die Mitarbeiter schon, da bin ich so klar, da gibt es auch kein Links und Rechts für mich, ne? Und das ist bestimmt jetzt nicht bei dir Punkt 9 Uhr am Arbeitsplatz sitzen, das weiß ich, dass das nicht ist, sondern andere Dinge, da braucht er gar nicht kommen, weil er schon weiß, von vornherein komme ich bei Astrid eh nicht durch.
Ach so, das finde ich jetzt spannend, ja, mache ich denn eine Gesichtsausdrucksgeste oder so?
Nein, gar nicht, aber erzähl du erst mal.
Naja, ich überlege gerade, aber tatsächlich, also ich könnte jetzt so ein Beispiel nicht bewusst nennen. Also wir haben natürlich unsere Tagesabläufe, aber gerade bei uns in der Abteilung ist es nicht so, dass ich sage, der Tag schaut jeden Tag gleich aus oder jede Woche ist gleich. Und also es, deswegen tue ich mir jetzt auch schwer, dass ich sage, ich habe so ein Standardding. Ich meine, wir haben natürlich unsere Meetings, die vorbereitet sind, und sind halt jetzt wieder bei Klarheit und Transparenz. Also jeder weiß schon immer genau, was ich in den Meetings ansprechen werde, weil wir halt eine offene Agenda führen, die wir über unsere Teams-Kanäle auch abbilden, weil ich auch einfach die Möglichkeit geben möchte, sich vielleicht auch darauf vorzubereiten, oder weil natürlich auch Fragestellungen sind, wenn zum Beispiel ein Projekt nicht so gut läuft, wie es eigentlich laufen sollte, etc. Aber mich würde jetzt interessieren, deine Beobachtung?
Ja, das ist eigentlich, du hast eigentlich jetzt schon selber gesagt, also bei dir ist sauberes Arbeiten ganz wichtig. Also wenn das nicht sauber ist, braucht man gar nicht bei dir anzukommen.
Ja, das stimmt. Ja,
also da haben wir auch über Corporate Identity schon gesprochen. Wir hatten heute Morgen erst wieder den Fall, als wir heute Morgen im Meeting saßen, da von den wenigen Haaren, die ich noch habe, wurden schon einige grau, als ich gesehen habe, was dort an die Wand geworfen wurde, weil ich genau weiß, dass du sowas sofort siehst. Da braucht man bei dir nicht, wenn also Corporate Identity, wenn Corporate Standards nicht eingehalten werden, das ist eine Sache, da bist du ganz klar. Und das wissen auch deine Mitarbeiter. Also sie sollten es wissen, weil dann schickst du sie eh wieder weg.
Das und sagst, ist richtig.
Da kannst du nochmal rangehen. Ja, das ist halt, was ich dann halt so Klarheit in der Führung nenne, wo man dann schon weiß, okay, da kann ich mich dran orientieren. Oder vielleicht zum Beispiel, deswegen habe ich das Beispiel gebracht, wenn einer mal um 9.05 Uhr kommt, dann würdest du sicherlich kein Fass aufmachen. Gibt aber auch Führungskräfte, die durchaus sagen, 8:55 hast du am Platz zu sitzen, zum Beispiel. Ne? Jetzt mal unabhängig davon, dass es auch Jobs gibt, wo das so sein muss. Also der Busfahrer kann nicht einfach 20 Minuten später kommen. Mhm. Das geht auch nicht. Aber im Marketing werden diese 10 Minuten jetzt nicht das Projekt gefährden. Nicht unbedingt. Ne? Wenn es ein Interview ist, vielleicht doch. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Aber das ist so etwas, wo ich denke, da bist du relativ klar. Oder nicht relativ, wir müssen das gar nicht relativieren. Da bist du klar. Da bist du eindeutig. Und ich finde das im Marketing auch wichtig, wichtiger als im Sales. Ne, weil im Marketing, das muss schon alles stimmen. Da kann man nicht sagen, ach Mensch, mache ich diesen Ockerton, den wir da haben, mal ein bisschen heller. Das muss dann halt schon dieses, ich habe jetzt den Lettercode vergessen, du hast ihn wahrscheinlich im Kopf. Es muss dann schon diese Farbe sein, die man dann noch verwendet.
Ne? Das stimmt.
Na, und da, so erkennt man dich. Da weiß man, okay, wenn ich bei Astrid arbeite, da ist das gefordert. Ne? Schön. Gut, jetzt ist es natürlich so, das ist eine Sache, die finde ich auch immer interessant. Ich bin selbst ja Vater von 4 Kindern und du bist auch Mutter von einem tollen Sohn. Wie schaffst du das, diesen Spagat zwischen Verantwortung im Job und Verantwortung zu Hause? Weil ich finde, das ist auch etwas, was von uns Führungskräften viel zu wenig betrachtet wird. Dass wir Führungskräfte ja irgendwie an irgendeiner Stelle auch noch familiäre Menschen sind. Mit familiärem Background. Ne? Wie kriegst du das hin?
Das ist was ich tatsächlich lernen musste. Ich bin schon sehr perfektionistisch. Das wahrscheinlich jetzt geht einher mit dem, was du jetzt vorhin genannt hast, von den Beispielen. Und ich hasse Chaos und es muss bei mir zu Hause auch immer aufgeräumt sein. Also ich habe immer so dieses, wenn du bei mir läutest und sagst, hey Astrid, hast Zeit auf einen Kaffee, dann möchte ich, dass du reinkommst. Und es ist einfach, du fühlst dich auch wohl und es ist aufgeräumt. So. Ja? Mhm. Also jetzt nicht vom Boden irgendwie essen können oder so, aber halt einfach schön aufgeräumt. Und das musste ich lernen, loszulassen. Also diesen Perfektionismus, den kannst du nicht an beiden Orten an den Tag legen. Teilweise finde ich es auch schwierig, weil gerade in den Social Medien oftmals damit auch so beworben wird, ne? Dass du bist Mutter und perfekt und was weiß ich was. Aber hinter den Kulissen, glaube ich, als Mutter funktioniert das nicht. Und ich versuche, präsent zu sein. Also wenn ich in der Firma bin, dann gebe ich jetzt 100% Firma. Wenn ich zu Hause bin, dann gebe ich 100% zu Hause. Also sofern man 100% geben kann, weil du bist ja meistens gerade in unseren Rollen als Führungskraft, schließt du nicht ab um 17 Uhr und sagst, alles, was jetzt dahinter ist, ist mir egal, sondern du nimmst vielleicht Gespräche mit, du nimmst schon Aufgaben mit, an die du denken musst, weil es vielleicht morgen ein wichtiges Meeting gibt etc. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn mein Kind mit mir im Raum ist, dann gehört dieser Raum meiner Familie, meinem Kind. Dann mache ich nicht daneben irgendwie E-Mails oder diskutiere irgendwie, schaue mir irgendwas an oder wie ich immer, sondern dann bin ich präsent für das Kind. Und so versuche ich eben, dass Familie und Beruf einfach auch, dass es einhergehen kann.
Ich weiß, du machst auch Yoga.
Das stimmt.
Machst du das deswegen? Also ist das auch so eine Art Achtsamkeits-, also wenn wir schon mal jetzt ein bisschen im Bereich des Gesundheitsmanagements für Top-Führungskräfte sind, halte ich ja von Meditation, Achtsamkeit, Yoga, anderen Sportarten, die da so ein bisschen drauf abzielen, sehr viel. Mhm. Nutzt du das dafür?
Absolut, ja. Mhm. Also mich hat Yoga eins gelehrt, wie soll ich sagen, mir ist aufgefallen, dass ich meinen Atem anhalte. Mhm. Also dass ich nicht richtig atme. Und durch das Yoga habe ich das wieder gelernt und zu deinem Körper wieder zurückgefunden. Und das hilft dir immens auch in der Denkarbeit. Also in dem, wenn du halt Strategien, Prozesse erarbeitest, dass du einfach auch diese Ruhe halt hast, was ich auch ausstrahlen möchte, auch wenn es irgendwie zum Beispiel stressig wird, auch in der Firma. Es bringt nichts, wenn dann das Chaos über einen herfällt, so, sondern dass du einfach auch diese Ruhe weiterhin ausstrahlst. Und da hat mir Yoga schon sehr geholfen. Und es ist auch etwas, wo du sagst, da nehme ich mir Zeit für mich. Weil fehlt dir natürlich, wenn du auf der einen Seite natürlich einen sehr herausfordernden Job hast, auf der anderen Seite auch noch eine Familie. Mein Mann ist beruflich auch sehr viel unterwegs und kümmere mich organisatorisch auch wirklich dann noch alles für zu Hause. Bin auch noch Elternsprecherin in der Schule. Also es sind ja noch Themen, die dir auch Zeit abnehmen. Und du hast ja, der Tag endet irgendwann mal. Und da habe ich dann für mich auch wirklich gesagt, okay, es gibt zwei Tage in der Woche, das ist mein Yoga. Mhm. Da kommt nichts drum herum, es sei denn, es ist vielleicht draußen mal ein Unwetter und ich komme nicht hin. Mhm. Und ich mache 2 bis 3 Mal in der Woche Krafttraining. Und das sind meine Stunden, meine. Also wirklich für mich, um Kraft zu sammeln und halt eben einfach auch wieder zu mir zu finden.
Mhm. Schön. Ja, gut, ich denke, dass das auch ganz wichtig ist. Und bei mir selbst ist es wirklich viel mit Achtsamkeit und viel mit Meditation, ja, bei welchen ich mich dann erde, ja, was ich dann so nutze. Und ich finde, das kann man ruhig auch ein bisschen mehr in den Fokus packen, gerade für Führungskräfte, die so unglaublich viel Verantwortung, weil sie in sehr, sehr hohen Positionen sind, also die ständig von maximaler Verantwortung umgeben sind oder vom maximalen Verantwortungsanspruch umgeben sind, dass diese Führungskräfte irgendwie auch eine Kanalisierung finden müssen. Also das kann auch Taekwondo sein, das ist jetzt gar nicht so sehr, ich würde das gar nicht jetzt auf Yoga und Meditation begrenzen. Das kann auch durchaus andere Sachen sein, wo man dann auch, wie du sagst, in die Me-Time geht und sagt, ich nutze das jetzt auch als ein bisschen als Heilung, ja, um also dort auch rauszukommen, um dann, was du ja eben auch erwähnt hast, dann diese volle Präsenz zu bringen. Ja, ich finde es also zum Beispiel schwierig, dass wir sind ja in einer sehr digitalisierten Welt und die nimmt uns sehr viel Präsenz. Ja, also ständig ist das Mobiltelefon noch mit auf dem Tisch und ständig bimmeln da irgendwelche Nachrichten hinein und diese Achtsamkeit für den Moment ist dann irgendwie weg. Und auch das brennt, nach meiner Auffassung, brennt das aus. Also wenn man mal den ganzen Tag so mit seinem Mobiltelefon verbringen musste, und auch aufgrund seiner Aufgaben vielleicht als Führungskraft, weil man irgendwie vielleicht unterwegs ist den ganzen Tag und man nicht am Laptop arbeiten kann, aber eben alles über sein Handy dort hineintippt, über sein Smartphone hineintippt, dann brennt das auch aus. Mhm. Also meine persönliche Erfahrung. Und da finde ich es wichtig, dass man solche Erdungspunkte wie sich selbst entwickelt auch, ne, wie du schon sagst, wo man reingeht. Und das Spektrum ist ja weit bei dir, ne? Also wenn du schon sagst, dass du auch öfter mal alleine klarkommen musst, weil jetzt vielleicht dein Mann geschäftig unterwegs ist. Mhm. Ja, und dann hast du noch deinen Sohnemann an der Seite, der möchte auch die Aufmerksamkeit von der Mama haben. Die braucht er auch. Das ist auch wichtig für seine Entwicklung. Und nebenbei hast du dann halt hier noch einen, ich weiß nicht wie viel Budget, brauchen wir jetzt auch keine Zahlen zu nennen, hier zu verantworten, ein Marketingbudget zu verantworten, mit einem Anspruch, eine bestimmte Menge Umsatz im Jahr hier irgendwie in die Kassen zu knüppeln, wenn ich es jetzt mal so ganz plakativ sagen darf. Hm. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und das wirkt halt alles und das braucht auch ein bisschen gewisses Maß an Resilienz, die man sich durch solche Sachen schön, ja, stärken kann, ne? Ausbilden kann. Nicht? Bleiben wir nochmal ganz kurz im Familiären. Ja? Du so als Mama gegenüber deinem Sohn. Was sind da so Werte, die du ihm schon dann vielleicht schon jetzt mitgeben möchtest? Also wie ist es denn so, dieser Dreiklang aus Arbeit, Führung, Bewusstheit im Leben, Familie? Er ist ja noch jung, aber transportierst du da schon was, dass du schon so sagst, okay, das versuchst du auch so ein bisschen ihm schon mitzugeben aus deiner Erfahrung?
Ja, also das ist ja etwas, wo mein Mann und ich wirklich auch tatsächlich d'accord sind und eine Sprache auch sprechen. Also wir sagen immer, man soll neugierig bleiben und sein. Also dass er im Endeffekt sich gar nicht jetzt schon einschränken lässt, sondern es auch wirklich ausprobieren soll. Ja, neugierig sein, aber auch wir lernen ihm dass er Entscheidungen treffen soll, aber dass Entscheidungen natürlich auch Konsequenzen hat, also mit die er dann im Endeffekt auch tragen muss, also diese Verantwortung auch zu übernehmen. Und wir lernen ihn, dass er Fehler machen soll. Also er hat jetzt noch die Möglichkeit, wenn er sich im Rahmen der Elternschaft eben zum Beispiel einfach ausprobieren will oder halt einfach Sachen will. Ich meine, das machen doch gerade auch die pubertären Kinder, ne? Wo sie jetzt sagen, wie weit kann ich denn gehen? Und ich sage halt immer, oder lustigerweise haben wir immer gesagt, mein Mann und ich, wir wollen keinen Ja-Sager. Also wir möchten wirklich auch ein Kind, das einfach auch zu seiner Meinung steht und ja, einfach auch für sich auch so kämpft. Und ich muss sagen, hat funktioniert. Manchmal ist es schon auch herausfordernd für uns, weil wenn er etwas möchte, dann diskutiert er auch dich stundenlang in Grund und Boden. Und das, wo man dann halt vielleicht auch wirklich nur mehr lachen und in Tränen ausbrechen, weil ich mir immer denke, krass, welche Argumente der schon hat. Ja, wie du halt sagst, der ist ja noch jung, aber da kämpft er so für sein, was er haben will. Und dann gibt es manchmal so Situationen, wo er halt dafür kämpft und dann sagst du, okay, und dann will er es gar nicht mehr. Er wollte in dem Moment einfach nur wirklich dafür kämpfen. Ja, also es sind so diese Werte, so bleib neugierig, triff Entscheidungen und hab keine Angst davor, Fehler zu machen.
Genau, weil ich das eben auch wichtig finde. Ne? Weil ich habe das eben auch schon gesagt, zum Menschen gehört halt mehr als seine Rolle als Führungskraft. Ne? Und ich glaube, wenn es im Familiären dann auch funktioniert, dann funktioniert es auch in der Führungsposition wieder. Und das ist auch der Anspruch, den wir als Führungskräfte, die wir doch andere Menschen führen, eben auch an uns selber stellen müssen, dass wir auch verstehen, was dahinter ist. Wir müssen jetzt nicht auf jede Befindlichkeit Rücksicht nehmen, das geht auch gar nicht, ja, was dort so kommt, aber wir müssen schon auch immer verstehen, mit den Mitarbeitern, mit denen wir arbeiten, die sind halt nicht nur hier bei der Arbeit. Mhm. Da ist halt immer noch ein bisschen mehr dabei und das auch dann, das macht man ja nicht, weil man jetzt eine besonders nette Führungskraft sein möchte, sondern das muss man ja auch im Kopf haben, weil es ja in gewisser Weise auch eine Notwendigkeit ist, das zu verstehen, dass da auch immer ein bisschen was dahinter steckt noch. Mhm. Der kommt nicht nur her und arbeitet, der bringt auch was von zu Hause mit. Nicht? Und da, dieser menschliche Faktor spielt schon eine Rolle. Ja, der ist auf jeden Fall schon immer mit dabei. Ja. So, jetzt hatte ich es vorhin schon mal gesagt, du verantwortest ja das Marketing für 588 Zimmer. Mhm. Ja, schon so klein sind wir ja gar nicht mehr. Und du hast mir schon so ein bisschen gesagt, wie du mit der Verantwortung so umgehst. Als Top-Führungskraft im Marketing, was sind so die größten Chancen für die nächsten Jahre im Hotelmarketing? Was wird passieren?
Das ist eine gute Frage. Na, würde ich gerne jetzt mal so in meine Glaskugel.
Ja, genau, jetzt gucken wir mal in die Glaskugel. Ne?
Sagen, was sie aufwirft. Also ich denke, du hast jetzt schon vieles auch aufgeworfen vorhin, ne? Auch hinsichtlich zum Beispiel, dass wir Menschen ja schon stark im digitalen oder im medialen Fokus sind. Also du wirst ja schon zugeballert im Endeffekt. Und ich denke, wir haben die Möglichkeit der Personalisierung noch nicht ganz dort, wo wir hingehen sollten. Also sowohl, dass du eben auch Tools verwendest, ein Zimmer, wenn ich es jetzt als Beispiel mal zeigen kann, ein Zimmer kannst du ja an eine Familie verkaufen, du kannst es an einen Businessgast verkaufen, du kannst es an einen Städtetouristen verkaufen. Es ist in Wahrheit, es ist immer ein und dasselbe Zimmer, aber es kommt immer darauf an, wie kommunizierst du es nach draußen, also dass du halt im Endeffekt diese Lösung für den jeweiligen Gast findest. Und da sehe ich tatsächlich die Anhaltspunkte noch für die Hotellerie, wo wir stärker hin müssen, dass du diese personalisierten Angebote nach draußen kommunizierst, dass du lösungsorientierter agierst in deiner Kommunikation, weil Hotelbetten haben wir alle. Und in Wahrheit, was verkaufen die Hotels? Sie verkaufen den Schlaf, also ein Bett, dass du dich erholen kannst für den nächsten Tag. Und mehr ist es ja nicht. Und das Drumherum ist das, was wir noch quasi dem Gast mitgeben, dass er halt sagt, warum er zu uns kommen soll oder nicht. Mal abgesehen natürlich von den Carlifts und Carlofts, die ja nur bei uns zu finden sind. Aber wenn du es ganz, ganz auf die Ebene runterbrichst, ist es der Schlaf.
Ja. Na, wir haben keine Rocket Science, ne? Wie ich immer so sage. Wir sorgen dafür, dass du dazu schlafen und essen.
Genau.
Dann viel mehr ist es nicht. Ich glaube aber, dass uns künstliche Intelligenz da gut hilft. Mhm. Ne, weil wir natürlich durch künstliche Intelligenz viel besser in der Lage sind, sehr persönlicher zu antworten. Da künstliche Intelligenz über Mustererkennung schon sehr gut erkennen kann, was braucht dieser Gast jetzt.
Genau.
Ne, das, was wir vielleicht können, aber nicht schaffen. Wir können nicht, wir haben 241 Zimmer in Frankfurt am Flughafen. Beim Doppelbelegungsfaktor von 1,3 kann man sich ausrechnen, sind wir ungefähr bei 300 Gästen, die da schlafen. Wir können die nicht individuell ansprechen. KI könnte das. Ja, und da kommt dann vielleicht wieder auch ein bisschen das Marketing ins Spiel, die ja die KI dahin bringen muss.
Richtig.
Die KI muss das ja lernen und dann, als generative KI in der Lage zu sein, dann ja individuell darauf zu reagieren. Ne? Wie weit arbeitet BeMind schon damit? Wie weit ist unser Chatbot schon? Wie weit ist schon die KI integriert? Kannst du da so ein bisschen was rausplanen, auch wenn es jetzt nicht hauptsächlich dein Bereich ist, aber du natürlich auch durchs Marketing sicherlich sehr viel mitbekommst?
Also natürlich nutzen wir auch die KI schon. Also wie du es richtig jetzt gesagt hast, wir haben unseren Chatbot schon, den wir eben füttern. Wir haben unseren Voice-Bot. Also wenn du bei uns anrufst, heißt das nicht immer, dass gleich ein Mensch annimmt, sondern im Endeffekt, wenn es um eine klassische Reservierung geht, dann macht das jetzt auch schon die Telefon-Voice. Wir nutzen natürlich im Hintergrund sehr viele Tools. Also da sind wir, bin ich jetzt wieder beim Statistischen. Wo wir Daten auswerten oder analysieren lassen, was die AI natürlich um einige schneller kann oder eben zum Beispiel Abweichungen erkennen kann, die wir dann wieder nehmen, um darauf anzusetzen. Wir beobachten, was der Markt eben macht, also jetzt Google, Microsoft etc., weil wir dort ja natürlich unsere Zielgruppe erreichen dann oder erreichen müssen. Ja, also wir versuchen schon viel zu integrieren, aber wir sind halt noch lange nicht da, wo man hin muss. Und ich glaube, das wird halt ja noch mehr werden. Also.
Und wenn wir das jetzt wieder ein bisschen auf die Führung zurückziehen, ne? Was glaubst du, wo kann die Künstliche Intelligenz dich als Führungskraft unterstützen? Machst du das sogar schon? Hast du vielleicht schon mal gesagt, so, also ich nehme es gerade jetzt mal so aus der Luft, ne? Du hast zum Beispiel eine Herausforderung mit einer Mitarbeiterin bei dir im Team und du möchtest das besprechen. Würdest du dort schon mal die KI um Ratschlag bitten oder würdest du das noch mehr so aus dem humanen Robot, also aus dir selbst quasi noch lösen?
Nein, tatsächlich stelle ich solche Fragen auch. Das ist aber, weil ich auch für mich gelernt habe, also Frau und Mann agiert ja unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Denkweisen, wir haben unterschiedliche Führungsansätze und generell sind wir auch manchmal ja sehr gern emotional. Und da nutze ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage, na klar, ich kann mit meinem Mann jetzt darüber sprechen, dann ist er mein Sparringspartner, ne? Wo ich immer sage, ja, interessante Sichtweise, aus dem habe ich es dann noch gar nicht betrachtet. So, ne? Und das nutze ich dann tatsächlich auch hier für interne, also für AI, wo ich einfach die AI als Sparringspartner nutze und sage, okay, wie siehst du das? Also weil ich habe ja nur meine Meinung und nur meine Sichtweise und ich bin aber ja jemand, der auch gern anderes zulässt oder andere Sichtweisen, Betrachtungsweisen über sich hinaus. Und das sind schon manchmal recht interessante Ansätze, wo du sagst, ah ja, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Da könnte ich auch anders agieren zum Beispiel.
Das ist genannte kollaborative Arbeiten, wovon wir mal sprechen.
Definitiv.
Ne? Schön. Gut, dann haben wir ja eigentlich schon eine ganze Menge hier zusammengetragen, haben auch nochmal den kleinen Umweg, möchte ich gar nicht nennen, sondern einen kleinen Ausflug in die AI gemacht. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, ne, was glaubst du so, was wird so in den nächsten 5 Jahren passieren am Hotelmarkt? Und wo wird das Marketing stehen? Jetzt machen wir ein bisschen Glaskugeldenken, aber vielleicht noch so mal so ein bisschen so eine Idee von einem echten Profi. Du hast schon gesagt, es wird individueller oder das ist zumindest ein Anspruch, wo wir hin möchten, dass wir das stärker individualisieren. Gibt es noch sowas, was du so mitgehen kannst, wo du sagst, okay, in die Richtung wird es auch gehen? Vielleicht auch gerade unter dem Aspekt der AI?
Ja, ich denke mal, früher oder später muss man sich, denke ich, als Hotel entscheiden. Also bin ich ein digitales Hotel oder gehe ich in diese digitale Richtung mit oder bin ich ein Full-Service-orientiertes 5-Sterne-Haus mit Concierge und Shishi und ich habe quasi jemanden, der mich auch wirklich nebenan begleitet. Ich glaube, dass die Zielgruppe dementsprechend agiert, weil wenn ich jetzt so wie wir ja uns als Business-Hotel positionieren, na, was braucht ein Business-Gast? Also das ist ja immer diese Sichtweise, die, ich denke, auch ein großer Fokus spielt oder wo wir auch immer den Fokus drauflegen, nicht was wir wollen oder wie wir es sehen, sondern wir haben ja im Endeffekt die besten Daten. Wir haben den Gast vor uns, der uns Bewertungen gibt oder schreibt, der Feedback gibt. Also in Wahrheit wissen wir ja, was du brauchst. So. Und ich glaube, da muss es auch hingehen, dass man ihm dann das auch bietet. Weil dann sage ich, hey, ja, da fühle ich mich wohl, da gehe ich hin. Und Und das ist, der Mensch wird digitaler. Also jeder, der jetzt schon mit seinem iPhone lebt und darin auch sein Leben sieht, so, weil alle Daten drauf sind und Passwörter etc. Und dann nimm ihm das mal weg. So. Und die Menschen lernen ja das, jetzt damit umzugehen und mit AI umzugehen und anders zu buchen und vielleicht auch gar nicht zu sagen, welche Marke ist das Beste, sondern, oh, ich habe im Zentrum einen Termin, was ist das beste Hotel, was für mich, also zu meinen Bedürfnissen passt und dort will ich mich auch einbuchen. Und ich glaube, in die Richtung muss es gehen. Also, dass wir halt sagen, digital oder halt eben nicht digital. Und wenn digital, dann auch wirklich dementsprechend die Guest Journey anwenden. Mhm.
Ja, von dir stammt ja der berühmte Spruch, ne, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, also diese, doch so ähnlich sagst du es immer, ne?
Ja, genau. Ist ja auch geklaut, aber.
Achso, aber das ist ja im Grunde genommen diese Gastperspektive nicht zu verlieren.
Genau.
Dass man also nicht sagt, okay, was wird gut sein, sondern was ist aus Gastes Sicht, also aus Sicht des Gastes richtig, ne? Mhm. Und was ist er halt auch bereit zu zahlen?
Genau.
Ne, also im Ferienhotel sagt er vielleicht 50, 60 Euro pro Nacht ist okay für mich, dafür halt ein Concierge, der mein Auto wegfährt. Oder jemand, der mein Auto, ein Doorman, der mein Auto wegfährt. Oder da möchte ich das, ne? Geschäftsreise, wo ich tatsächlich was essen möchte, ein bisschen arbeiten möchte, schlafen möchte, brauche ich das nicht. Weil ich muss es ja auch bezahlen am Ende des Tages.
Genau.
Und diese Perspektive halt auch zu wahren. Ja, und dann diese Entwicklung dorthin quasi zu verfolgen mit den Möglichkeiten, die sich ergibt. Mhm. Wir arbeiten ja sehr viel schon mit den digitalen Check-ins. Man hat vielleicht, um das mal kurz ein bisschen zu erklären, bei uns die Möglichkeit im Grunde genommen, eigentlich, man möchte unseren Aufenthalt ohne Kontakt mit irgendjemand zu organisieren, wenn man das möchte. Echt? Man könnte theoretisch buchen, man bekommt seinen Buchungslink, man hat eine Gustavo-App, über die Gustavo-App kriegt man alle seine Informationen, checkt sich ein, geht zu seinem Zimmer, drückt auf der Gustavo-App, Tür öffnen und die Tür geht auf und man ist im Hotel, in seinem Zimmer und kann auch genauso wieder auschecken. Also die komplette integrierte Guest-Journey als Alternative, als Möglichkeit für den Gast, der sagt, ich habe jetzt keine Lust, mich noch irgendwo an die Rezeption zu stellen, ich habe jetzt keine Lust, noch mir irgendwelche Gespräche anzuhören, sondern ich will einfach nur aufs Zimmer, habe noch zu tun, habe noch zu arbeiten, ich brauche nur eine Bleibe. Mhm. Und das ist eine Gastperspektive. Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, wo ist denn da die menschliche Komponente? Ja, die menschliche Komponente ist wichtig, aber vielleicht nicht in dieser Reise, in diesem Moment.
Genau.
Weil in diesem Moment für den Business-Gast ist sie vielleicht gerade nicht so wichtig, weil er sagt, ich bin jetzt so in mein Projekt drin, dass ich jetzt auch nicht noch mir stundenlang erklären lassen muss, dass von 6.30 Uhr bis 10 Uhr Frühstück ist. Das kann ich mir dann schon selber in meiner App raussuchen, ob ich das wissen will oder nicht. Ja, und diesen Weg zu gehen und da dann eigentlich wirklich, wie du schon gesagt hast, mehr in diese Individualisierung zu kommen und zu sagen, okay, was braucht der Gast? Was ist seine Perspektive, sein Wunsch? Und sich dahin zu entwickeln.
Genau.
Da geht's hin. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Jetzt würde mich mal was interessieren. Und zwar, wenn ich jetzt eine junge Führungskraft wäre, die jetzt gerade anfängt, dann bin ich nicht mehr, die jetzt gerade anfängt, was würdest du mir als Hinweis geben, damit ich klare, auch harte Entscheidungen treffen kann, ohne Angst zu haben? Oder ohne Angst davor zu haben, Fehler zu machen? Also schon von vornherein eine gute Fehlerkultur zu entwickeln?
Na, ich glaube, das Wichtigste ist einem das, was du jetzt gesagt hast. Also, dass ich tatsächlich keine Angst habe, Fehler zu machen. Bedarf aber auch an Unternehmen, die diese Fehlerkultur auch lebt. Also die auch Fehler zulässt und im Endeffekt dann mit konstruktiver Kritik auf Fehler oder ja reagiert und der Führungskraft dann die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln.
Mhm.
Aber Fehler sind unvermeidbar und ich denke mal, wir sollten immer im Gedanken sein, wie du es richtig schon gesagt hast, dass wir Menschen sind.
Mhm.
Also wir sind keine Maschinen, das macht uns ja eben zum Mensch und das ist schon, wenn du dieses Mindset für dich hast, dann traust du dich auch Fehler zu machen.
Ja. Und am Ende des Tages, wenn ich 20 Möglichkeiten habe und ich mache einen Fehler, dann habe ich nur noch 19.
Genau.
Also ich reduziere ja auch mein Fehlerspektrum. Ne, weil irgendwann weiß ich dann die Lösung. Kann beim nächsten Mal dann schon wieder anders sein, aber Fehler helfen ja auch, am Ende des Tages zu verstehen, was ist ein guter Weg. Und ich glaube, dass wir, da können wir, glaube ich, auch ganz offen zu stehen. Auch wir mussten viele Fehler machen. Ja, bis wir dahin gekommen sind zu dem Erfolg, den wir heute haben.
Mhm.
Dass auch das ist nicht einfach so passiert. Schön. Gut. Hast du noch ein Führungsprinzip? Ich habe das doch bei Matthias gemacht. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Aber gibt es noch so ein Führungsprinzip, was du den Hörern mitgeben möchtest zum Abschluss?
Ja, für mich ist einfach oder heißt führen, andere stark machen. Also wenn mein Team wächst und wenn mein Team im Endeffekt wirklich dieses in sich lebt und die Ziele lebt oder erreichen möchte und wir dementsprechend auch agieren können, dann wachsen wir ja alle. Und ich auch als Führungskraft, aber auch natürlich die Teammitglieder.
Ja, da habe ich auch so manchmal dieses Bild, immer so ein bisschen die Allegorie des Trainers. Ja, für mich ist ja eine gute Führungskraft eigentlich nicht der, der die Tore macht, sondern für mich ist das der Trainer dahinter. Ja, das kommt aber natürlich auch aus meiner Funktion hier als Verantwortlicher für die Weiterbildung. Aber ich finde das immer, also gute Trainer beim Fußball oder bei welcher Teamsportart fällt mir eigentlich immer auf, die gewinnen, dann ist der Stürmer oder einer, der eine gute Rolle gespielt hat auf dem Feld, ist in der Pressekonferenz und darf sich dort also zeigen und zeigen, wie toll er ist. Und wenn sie schlecht spielen, dann geht der Trainer vor die Pressekonferenz und setzt sich dahin und stellt sich den Fragen. Das heißt, er lässt die anderen die Tore machen. Ja, und er selbst ist eigentlich der, der vor allen Dingen dann seinen Rücken, ja, oder was er sagt, sein Gesicht hinhält, wenn es halt nicht so gut funktioniert. Ja, um also dann auch dieses Vertrauen in den Team auch zu stärken und auch die Leute dann dazu zu bringen, dass sie Tore schießen. Weil am Ende des Tages ist das, was es zählt.
Ja.
Ja, schön. Astrid, vielen, vielen Dank für das schöne Interview und ich hoffe, dass für euch ein bisschen was dabei war. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir ein bisschen Kommentare von euch bekommen. Ihr könnt gerne hier im Kommentarfeld etwas hinterlassen oder ihr schickt uns einfach auch an unsere E-Mail sascha.marchand@bemind.de. Mein Name wird im Nachnamen geschrieben, Marchand. Was denkt ihr darüber? Was habt ihr heute so mitgenommen aus dem Interview mit unserer Chief Marketing Officer? Wie immer natürlich der wichtige Satz, eure Arbeitszeit ist auch eure Lebenszeit. So sollte man das sehen, damit man es eben auch in einer Art und Weise schafft, dass man nicht dieses Kugeldenken hat und immer so sagt, okay, Arbeitszeit muss irgendwie ausgeglichen werden durch Freizeit und wenn ich nicht genug Freizeit habe, dann stimmt Work-Life-Balance nicht und dann ist auch mein ganzer Job nichts wert. Das wird nicht funktionieren. Arbeit ist halt ein wichtiger Bestandteil eures Lebens und deswegen unser Leitspruch, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal wieder eine tolle Woche. Mal sehen, was mir in den nächsten 7 Tagen über den Weg läuft, was ich dann für euch das nächste Mal auseinandernehme. Ich habe schon eine Idee. Astrid hat mir eine Idee gegeben. Es wird so ein bisschen in den Bereich Achtsamkeit, Meditation, Gesundheitsmanagement in der Führung gehen. Also welche Rolle das auch spielt. Und vielleicht auch ein bisschen das Yoga von Astrid mit hineinbauen. In diesem Sinne, passt jetzt erstmal auf euch auf und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut, eure BeMind Akademie. Adios.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.